Was ist denn das teuerste Getränk, das du wirklich jemals bestellt hast? Wenn wir schon bei Luxus sind, dann Real Talk, das absolut teuerste Ding, was du jemals geordert hast.
Ist mir richtig peinlich, aber ich war frisch getrennt.
Okay.
Und in Paris unterwegs.
Ja, da macht man so manche Sachen.
Ja. Und das war eine 5 Liter Imperial Rosé in einem Club im L'Arc in Paris.
Also Moët.
Nein, Imperial Champagner, okay. also diesen, der unten zu ist, weißt du, der, den der russische Zahn getrunken hat.
Und Carlson and the Table, der Preis?
7 Kilo.
Oh. Ja, Love hurts. Ich hätte jetzt starke Meinungen dazu. Hier keinen Platz. wenn man sagt, man kommt in den Sakko, da müsste man sich da wahrscheinlich sogar frei machen.
Wie schaust du aus? Sag ich so, deine Uniform, meine Uniform?
Nein.
Das ist mir richtig peinlich.
Ja, wir sind Heldensong, oder? Soll ich das ansingen?
Ja. Nein, ich weiß leider. Das hat sich sehr eingebrannt bei mir.
Okay. Jetzt bin ich aber gespannt. Wir machen heute ein paar Höhe.
Gegensätze suchen Gemeinsamkeiten. Oder umgekehrt? Bahö ist der Podcast, bei dem sich zwei treffen. Zwei Persönlichkeiten, zwei Lebenswelten, zwei Perspektiven. Durchs Reden kommen die Leute zusammen. Gerade in Wien. In dieser Folge trifft Gerald van der Hint, Techno-Aktivist und Host des queeren Podcasts Warme Brüder, auf Jean-Paul Vauguin, den Inhaber der letzten Wiener Silberschmiede. Im legendären Nachtclub Grelle Forelle diskutieren sie darüber, was Luxus für sie bedeutet, was einen Fetisch erst echt macht und ob Regenbogenfahnen auf Straßenbahnen schon genug sind.
Also ich muss sagen, ich habe mich absichtlich relativ wenig vorbereitet, weil ich mir gedacht habe, ich finde es einfach schön, jemanden kennenzulernen, ohne, klar, ich folge dir auf Instagram, jetzt seit Anfang der Woche und habe natürlich...
Habe ich schon zurückgefolgt, Entschuldigung.
Weiß ich nicht, muss gleich schauen.
Sonst mehr Kulpa, sorry.
Alles gut.
Ich bin da sehr nachlässig.
Nein, aber einfach... Ich habe mir nur gedacht, okay, veranstalte Grelle Forelle, klar habe ich Grelle Forelle ein Bild im Kopf. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass ich sehr viele Freunde habe, die erstens als DJ wahrscheinlich ein bisschen mehr Mainstream, aber doch und sehr auch viel, ja, auch Techno-Musik oder Clubhouse in verschiedensten Schattierungen, auch grundsätzlich das ist, was ich höre. Und wo halt sehr viele meiner Freunde auch gerade wie die Grelle Forelle geöffnet hat. Also ich bin in Grinzing aufgewachsen, das war natürlich irgendwie naheliegend. Dadurch war mir das natürlich immer ein Begriff, es war mir jetzt nicht irgendwas ganz Neues. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, wir haben uns vielleicht noch nicht so persönlich kennengelernt, vielleicht mal bei einer Vernissage irgendwann über den Weg gelaufen, um 2 in der Früh, im 7. oder so. Aber wirklich.
Ja, natürlich.
Und deswegen habe ich jetzt auch absichtlich jetzt versucht, mir gar kein echtes, also klar hat man ein optisches Bild im Kopf, ja, aber sonst habe ich jetzt nicht wirklich versucht, dich zu kasteln, weil ich auch immer das Gefühl habe, es ist irgendwie schade drum,
ja,
wenn man...
Voll.
Ja.
Ja, wenn man halt gleich schubladisiert.
Genau.
Und das also ist auch ein interessanter Zugang, aber halt ohne es macht man fast lustiger. Ja. Mir ist sehr ähnlich, ja. Ich habe natürlich den Google Search gemacht und habe gefunden eben den Betrieb. Ich traue mich jetzt nicht, den auszusprechen, aber es wissen sicher alle, die zuhören und zuschauen. Mir.
Ganz egal.
Das war sehr beeindruckend natürlich. Das ist schon halt, ich mag schöne Dinge. Mhm. Ich mag einfach schöne Dinge und da habe ich schöne Dinge gesehen und da fällt natürlich das Wort Saliera und da ist eine Erinnerung, da war irgendwann ein riesen Vorfall mit einer gestohlenen Saliera oder
ein
so.
Ein echtes
Bahö, genau. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, also ich bin gespannt, ob wir überhaupt Disagreements finden, aber vielleicht eben im Bereich Hochkultur und deshalb meine ich, also ich repräsentiere ja eher so diesen, wie soll man das nennen, diesen nicht politischen Techno, diesen Techno, der für sich selber in Anspruch nimmt, wir sind was Besseres, als eben viele so leichte Clubhouse-Geschichten und so weiter. Ja. Ist das was dich dann ärgert oder denkst, pretentious fucks oder so? Oder ist das was, wo du sagst, na, die sollen mal machen?
Nein, also ich muss sagen, mein jüngerer Bruder, der ist 10 Jahre jünger und ist eigentlich auf Free Partys zwischen Bulgarien und Tschechien und Spanien aufgewachsen und hat meistens die Autos des Großvaters mit Schraubenzieher geöffnet und ist dann dort mit so Free People, also ich glaube noch mal mehr von unten kommende Techno-Musik.
Ja.
Und da habe ich schon eben auch noch einmal einen, wie soll ich sagen, noch einmal einen anderen Bezug dazu gehabt. Mhm. Und dann finde ich grundsätzlich, ihr macht es ja schon, so was ich mitbekomme, ist der Anspruch ein sehr qualitativ sehr hochwertiger.
Ja. Ich kann mir nur vorstellen, dass das schwer ist für jemanden zu hören, der hat das. Also ich denke, ich kenne Leute, die sagen, wenn sie in die Oper gehen, okay, da steht jetzt jemand und singt laut. Ja? Oder die ein Fußballmatch schauen, die da sagen, da laufen jetzt 10 Leute, anderen 10 Leuten nach. Also alles, wo man halt irgendwie sich nicht so reintigert. Mir fällt es ja auch oft schwer, bei Sachen so dann den Zugang zu finden, wo ich sage, okay, da verstehe ich jetzt diese ganze Diskussion und dazu. Weil es gibt ja Leute bei uns, ja. Es gibt noch Leute, die sind viel schlimmer als ich. Ich kann auch stundenlang über Techno reden, aber ich kenne Leute, die können über einen Loop, also sein, ja. 4 Sekunden, die könnten, also wirklich referieren, 4-5 Stunden,
ja, und das zerlegen. Ja, das finde ich wahnsinnig cool.
Ja, also das ist nichts, was irgendwie...
Nein, im Gegenteil.
Ich mach mal, geht's mal selber so, dass ich mir denke, so, sind wir nicht ein bisschen too much?
Ja, aber ich rede 2 Stunden lang, wie ich einen Tisch decke. Wie ich die Gabel hinlege, warum ich die Gabel verkehrt hinlege, Französisch oder Spanisch oder was auch immer. Okay. Ja.
Also was heißt das, Französisch oder Spanisch?
Französisch, wie die Gabel und der Löffel auf den Rücken gedreht, also auf die Vorderseite gelegt, damit man das Wappen sieht. Und Spanisch wird noch um 180 Grad gedreht und ich fliege in der Weltgeschichte herum und decke Tische. Kann man auch sagen, ja, warum eigentlich? Ja.
Wir machen heute ein paar Höhe. Wenn ich jetzt eine Einschätzung von dir haben wollen würde, um möglichst konjunktiv zu verwenden, wie es uns als LGBTIQ+-Community geht in Österreich, Wien vielleicht auch speziell, wie würdest du das beurteilen? Glaubst du, dass das für uns alle schon ein Safe Space ist oder siehst du, dass es da vielleicht auch noch das eine oder andere zu verbessern gibt?
Also ich glaube, dass von politischer Seite relativ viel getan wird. Mhm. Ich kann schwer beurteilen, ob das nur plakative Aktionen wie auf den Straßenbahnen die Regenbogenfahne ist oder ob das auch wirklich tiefgründigere politische Maßnahmen sind. Was ich das Feedback, das ich bekomme von vorgestern, waren bei mir ein paar, so um die 55 schätze ich. Der eine Herr kam aus Argentinien, dann über Paris, Berlin, in Berlin, sie haben sich kennengelernt, sind dann nach Paris wieder gezogen und jetzt nach Wien, weil sie sagen, sie fühlen sich in Paris unsicher. Mhm. Und aus verschiedensten Gründen, jetzt nicht nur aufgrund LGBT, sondern auch aufgrund einfach der allgemeinen Sicherheitslage.
Also das sind LGBT
eigentlich? Ja, genau.
Ein homosexuelles Paar, okay.
Die zu mir ins Geschäft gekommen sind.
Und die sind von Paris nach Wien, weil sie sich hier eigentlich besser fühlen.
Weil sie sich hier besser fühlen, okay. Genau.
Sehr spannend.
Jetzt muss man dazu sagen, das ist eher Anzug oder
ja, ich glaube schon, das hat auch was damit zu tun.
Ja. Möglicherweise, ja. Also wohnend 4. Bezirk und sehr, sehr, sehr wohlbehütet. Sammeln Silber des 18. Jahrhunderts, deswegen haben sie es gekauft, bei mir als Neues. Aber wir hatten eine Common Sense und Common Base, was Silber betrifft, schon alleine. Und eine sehr amikalen, eigentlich, sehr amikale Begegnung. Und da das Feedback, das ich eben von Kunden bekomme, ist, dass Wien, und das stimmt wahrscheinlich, die gutbürgerlichen Bezirke unter Anführungsstrichen weit ist. Mhm. Ja. Wie siehst du es?
Vom bis, ja. Es kommt halt wirklich darauf an, wer man ist und in welcher Situation. Klar, man kann wahrscheinlich aus anderen Gründen auch Pech haben. Aber ich glaube, es ist eben genau dieser Punkt, man muss dankbar sein für das, was schon erreicht worden ist. Und natürlich bin ich froh, dass ich eben hier sein darf und hier geboren bin und nicht an einem Ort, wo ich vielleicht das gar nicht hätte ausleben können und vielleicht gar nicht selber draufgekommen wäre, weil es in der Familie gar nicht im Raum steht. Aber andererseits muss man halt auch dieses Auge behalten auf die Dinge, die es noch zu verbessern gibt und hoffen, dass irgendwann mal alle wirklich sich halt komplett frei entfalten können und eben, ja.
Es ist, aber glaubst du, ist es eine Generationenfrage auch?
Es dauert halt einfach wahrscheinlich immer ein paar Generationen, bis sich das durchsetzt. Aber man muss halt schon auch aufpassen. Ich beobachte, also ich glaube, der Osman Kurt hat das gesungen, möge ein Frieden ruhen. Ein Schritt viere, 2 Schritt zurück. Mhm. Zum Glück sehe ich es umgekehrt. 2 Schritt viere, 1 Schritt zurück. Aber diese Zurückbewegungen sind immer sehr schmerzhaft. Mhm, ja. Weil man die dann schon auch spürt und schon auch als Einzelner spürt. Mhm. Und ich glaube, je prekärer man lebt vielleicht, je ärmer und je mehr marginalisierten Gruppen man angehört, desto stärker spürt man es dann. Definitiv. Auch. Natürlich ist jemand, der im 4., 5. Bezirk wohnt, so wie ich auch, das ist natürlich eine andere Kiste, als wenn ich im 10. Bezirk am Räumerplatz momentan halt einfach bei meinen Eltern wohnen muss zum Beispiel, weil sich finanziell nichts anderes ausgeht.
Eben, das glaube ich auch. Es ist leicht, quasi leicht, der Bon Vivant zu sein, der den Schal nach hinten schlägt und Dinner-Partys gibt, der von allen geliebt wird.
Ja. Es gibt ein Lied, es ist irgendwie schöner im Taxi zu weinen als im Linienbus. Ja, das ist halt tatsächlich so.
Ja.
Sag, gehst du eigentlich auf die Pride überhaupt? Warst du schon mal dort in den letzten Jahren?
Ich war letztes Jahr mit meiner Tochter dort. Mhm. Also wir waren zuerst im Heide-Horten-Museum und dann haben wir was Mittagessen und dann sagt sie, Papa, was ist das für ein Lärm? Und dann haben wir uns hingestellt, das war irrsinnig lustig. Und da war eine Gruppe, ich kann mich nicht genau erinnern, es waren 5 Männer, aber sehr, nicht einmal Drag, aber verkleidet auf so He-Man mit Plastikrüstungen und trotzdem auftubiert und Regenbogen.
Okay,
und
ein bisschen Cosplay oder so.
Ja, also auch für mich schwer einzudeuten, aber es hat irrsinnig getaugt. Und haben viele Fotos gemacht und sie hat gesagt, wir müssen dieses Jahr wieder hingehen. Und wie gesagt, dann gehen wir aber diesmal wirklich länger mit und fahren nicht im Auto hin, sondern irgendwie öffentlich. Ich persönlich glaube, dass es für Wien ein irrsinniger kultureller und wirtschaftlicher Zugewinn ist. Mhm. Klingt immer so hart, wenn ich sage wirtschaftlicher Zugewinn, aber ich sehe es natürlich schon. Es ist Werbung für die Stadt.
Natürlich.
Ja. Es ist einfach eine irrsinnig spannende Zielgruppe für den Tourismus, für die Wirtschaft. Das ist so meine Perspektive. Wie ist es für dich?
Also für mich ist es natürlich auch Arbeit. Ja, ich arbeite immer am Tag der Pride. Meistens zweimal. Meistens lege ich einmal dort auf und einmal hier, mache eine Veranstaltung, weil es für uns ein ganz wichtiger Tag. Mhm. Und aber es bedeutet mittlerweile mehr. Also ich habe als junger homosexueller Mann teilweise auch das nicht verstanden, warum muss das so öffentlich und exaltiert und Dings und bunt und laut sein. Weil diese Frage stellt sich jeder irgendwann einmal, da ist da nichts Böses dran. Man kann sie erklären, ja, nämlich, dass diese Sichtbarkeit wichtig ist. Mhm. Und einmal im Jahr sozusagen wirklich zu sagen, wir schaffen uns unseren Raum, wo wir bedingungslos toleriert, also im Idealfall akzeptiert, weil ich das falsche Wort, werden. Und mittlerweile halte ich es für absolut wichtig, einfach inhaltlich, dass es das gibt. Ja. Ich weiß auch, wie vielen jungen Queers, wenn man das jetzt mal so zusammenfassen will, das hilft, ja, auch dort das erste Mal hinzugehen und zu sehen, hey, da gibt es eine ganze Menge, die so sind wie ich, die müssen sich nicht verstecken, die können da raus, mitten in Wien.
Cool.
Und das ist wirklich toll. Aber den wirtschaftlichen Aspekt würde ich jetzt gar nicht wegtun, weil wenn da jetzt so die Touristen aus aller Welt hier ein kurzes TikTok-Video machen, das ist eine Wertschöpfung, total. Das kann sich ja überhaupt niemand vorstellen, das kann man gar nicht bezahlen mit Geld. Wir machen heute ein paar Höhe. Wenn ich mich wo nicht entfalten kann und nicht mich zeigen kann auf der Straße, dann ist das für mich ein Einschnitt in meine Lebensqualität. Und wenn man beruflich Nachteile hat, bei der Wohnungssuche Nachteile hat, und das ist nach wie vor so, dann ist das traurig. Es gibt natürlich die Position, dass man sagt, also es wirkt manchmal so am ersten Blick, als wären eh schon alle Ziele erreicht. Aber das ist halt leider nur am ersten Blick so. Und das finde ich schade, weil das sagt halt jetzt zum Beispiel über einen Mitarbeiter oder Mieter überhaupt nichts aus, ob der LGBTIQ+ oder nicht ist. Aber es spielt ja trotzdem oft eine Rolle. Wäre das zum Beispiel bei dir ein Thema bei der Einstellung, wenn offenbar jemand,
was eine Transident ist? Ich hätte eine positive Diskriminierung, weil die wenigsten werden schwanger.
Okay.
Nein, Entschuldigung.
Das heißt, das könnte man Sexismus nennen.
Ja,
was ich jetzt meine, auch zum Beispiel transidente Menschen, ja, oder non-binär zum Beispiel, wenn jemand kommt und also beim Vorstellungsgespräch sagt, ich möchte jetzt bitte nicht sagen, männlich oder weiblich ankreuzen, wäre auch kein Thema.
Dabei hätte ich überhaupt kein Thema damit. Und im Gegenteil, bei mir sind also gerade, also jetzt nicht Homosexualität an sich als Sexualität, aber eine ganz wichtige Kundengruppe sind bei mir homosexuelle Menschen. Sei es im B2B-Bereich oder auch im Interior-Design-Bereich. Und das ist bei uns seit Jahrzehnten eigentlich so. Ja.
Mhm.
Oder aus der Modewelt, weil das auch bei uns immer wieder eine Rolle spielt. Ich habe dann ein Problem, wenn es zum Thema oder zum Problem wird.
Mhm.
Es kann jeder für mich tun, was er möchte, was er, ob er was isst, ob er sich pink anzieht, ob er was auch immer. Nur wenn er sich bei mir im Betrieb pink anzieht und schmutzig wird, darf er sich nicht aufregen.
Okay.
Fertig.
Das heißt, don't bring it to the workplace quasi. Ja, ist.
Ich verstehe schon, ist natürlich bei dir was anderes, ja.
Nein,
aber es ist so wie es gibt, glaube ich, bei den Simpsons, sagen sie, Religion ist für einen Penis, man kann es haben, aber nicht zeigen.
Es ist, und man soll es niemanden reinstecken, gibt es auch noch den Zusatz. Ja. Also das ist jeder Klassiker. Ja,
aber ich verstehe schon.
Gerade ich natürlich, ist halt auch so eine eine Sache, die natürlich uns beschäftigt. Und ja, ich freue mich, wenn mir Arbeitgeber sagen, dass das für sie kein Thema mehr ist, weil leider selbst Firmen, die zum Beispiel bei der Pride dann ja mit der Fahne spazieren gehen und plakatieren beim Vorstellungsgespräch, wenn ein transidenter Mensch oder ein non-binärer Mensch kommt, dann sitzt halt ein Abteilungsleiter, der leider noch, oder eine Abteilungsleiterin, ja, die vielleicht noch nicht so informiert ist. Und es ist tatsächlich ein Problem, das gibt es wirklich noch oft. Aber freue mich, wenn es da nicht...
Ich glaube, es ist so wie bei vielen Dingen, wenn man keinen Kontakt zu etwas Neuem hat, dann ist es fremd und hat man Angst davor. Ich
aber da beißt ja die Katze im Schweif, ne? Weil wenn halt die Arbeitgeber und ihnen manchmal, eh nicht alle, ja, haben wir ja gehört gerade, aber wenn es da halt manchmal Ressentiments gibt und einfach eben auch die Angst vielleicht, dass dann Unruhe reinkommt oder Konflikte, es hat ja meistens jetzt keinen bösartigen Hintergrund. Ja?
Nein.
Aber eben Unwissenheit und vielleicht eben eine gewisse Angst auch davor. Ja? Wir machen heute ein paar Höhe.
Aber bei uns ist es so, dass wir eigentlich Produkte herstellen, die leider, unter Anführungsstrichen, über Generationen halten. Mhm. Also mein Produkt hält 300-400 Jahre.
Eigentlich nachhaltig,
ja. 100% nachhaltig. Mhm. Wir versuchen Abfall zu vermeiden, weil Abfall ist Geld bei uns, Silber. Mhm. Ein Besteck hält wirklich über Generationen. Klar, es geht was verloren, Bescheidungen wird geteilt, was auch immer, gestohlen. Aber grundsätzlich, wir reparieren Messer, um 29 Euro eine neue Messerklinge einzusetzen, damit sie spülmaschinenfest ist. Mhm. Und das Messer hält dann wieder 60 Jahre. Man kann, glaube ich, sagen, also dieser alte Spruch, wer günstig kauft, kauft teuer, trifft bei uns total zu. Mhm. Klar, die Neuanschaffung eines kompletten Bestecksets kostet vielleicht 20, 30, 40.000 Euro. Das ist natürlich jetzt nicht wenig für ein Besteck. Aber ein Mittelklasse-Auto kostet heute nicht also, 40, nicht sondern 80.
Sein. Nein, ich nicht. Ich weiß ja, welche Arbeit und Stunden und Material ja auch dahinter steht. Das war jetzt nicht so gemeint. Aber das ist halt natürlich für...
Es ist auf einmal einfach ein Riesenposten.
Ein riesen Posten.
Definitiv. Wir haben Kunden, die sammeln die Bestecke, die kaufen jedes Jahr ein, zwei, drei Teile.
Okay. Also das gibt schon auch, dass Leute wirklich, der kommt jedes Jahr, der will aus dem Hause das spezielle Set haben und der baut seine Sammlung sozusagen.
Und wir hatten jetzt einen aus dem 6. Bezirk, quasi aus der Nachbarschaft, einen Kunden, der hat ein Fahrradgeschäft im 6. und er sagt, du, ich habe während Corona gutes Geld gemacht und ich habe über euch gelesen, mir taugt das, hier ist die Werkstatt, ich kann zuschauen, wie mein Löffel produziert wird, ich weiß, der kommt nicht aus Vietnam. Mhm. Und da ist ein anderer Zugang. Das heißt, für ihn ist auch eine gewisse Art von Luxus, aber der Luxus ist eigentlich, dass du weißt, woher es kommt und wer es macht und wer dahinter steht.
Ja, muss man sich halt auch leisten können, dann weil das
definitiv.
Ist tatsächlich
Nein,
so.
Definitiv.
Das wäre natürlich außerhalb meiner Reichweite, wobei ich das halt schon verstehe. Also mir ist jemand sympathischer, wirklich, der sagt, ich kaufe mir ein einfaches Auto und so einen schönen Bestecksatz, den ich dann weitergeben kann auch sozusagen irgendwann einmal und den habe ich ein Leben lang. Das finde ich wesentlich sympathischer. Aber insgesamt ist es natürlich ist ein Brocken.
Am Antikmarkt kostet ein Viertel und wir polieren es auf.
Was kostet ein Viertel? Entschuldigung.
Ein Besteck.
Okay.
Ein Dorotheum, möchte jetzt keine Werbung machen, jedes Auktionshaus im Internet. Mhm. Man kann es relativ günstig alt kaufen, reinigen, selber putzen oder wir polieren es auf und es ist qualitativ gleichwertig.
Okay.
Und das ist eigentlich eine große Konkurrenz für uns.
Ja. Für mich wäre die Hürde, dass ich wahrscheinlich selber waschen muss und nicht den Geschirrspüler geben kann.
Es ist spülmaschinenfest.
Wirklich?
Ja.
Silber, also ja. So echtes, aber echtes wird wahrscheinlich einen Schleier kriegen oder so, oder?
Aber so wie jedes andere.
Okay.
Ja. Also das ist kein Thema.
Ich mag schöne Dinge wirklich sehr, aber mein Schatz regt sich immer fürchterlich auf, weil ich von unserem Besteck, und das ist so bunt durchgemischt, immer das Schierste nehme. Also aus seiner Ansicht. Ja. Ich nehme das Einfachste, ja. Aber prinzipiell verstehe ich das und find das sicher noch eine Art von Luxus, die ich wesentlich weniger verwerflich finde als andere Auswüchse, wo mir einfach das Verständnis fehlt. Die materielle Grundlage fehlt mir wahrscheinlich für beides. Wir machen heute ein paar Höhe.
Also bei mir beginnt sie wirklich beim Silberschmieden und da sind wir weit weg von Luxus. Das Schleifen, das ist ganz schmutzig. Meine Mitarbeiter gehen nachher duschen und kratzen sich den Schleifstamm aus den Ohren. Und wir haben große Hämmer und es ist wirklich physisch sehr anstrengend. Also die meisten, die bei mir beginnen, verlieren einmal 20 Kilo im ersten Halbjahr, weil sie es einfach nicht gewohnt sind. Ja, weil es wirklich von 8 bis 16, 30 und
braucht ihr gerade jemanden?
Du hättest Lass nicht das Problem, kommen. Glaube ich.
Das Definieren ist immer schwierig.
Nein, aber deswegen, also die Produktion selber in keinster Weise, es ist ein Handwerk und man kann zwar diskutieren, ist es Handwerk, ist es Kunsthandwerk, das sind für mich so Einteilungsfragen und dann, wie man jetzt Luxus definiert, ist, finde ich, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe Kunden, wo ich, ich habe das Glück, sehr interessante und sehr tolle Menschen auch kennenzulernen und auch sehr private Einblicke zu haben, weil ich halt oft zu denen nach Haus fahre und Tische decke oder was lief oder so und dann mitbekomme, wie ein Leben, das man vielleicht nur aus Magazinen kennt, oft funktioniert. Und da merke ich einfach, dass der Grenznutzen von Geld sehr schnell erreicht ist. Weil es bringt nichts, den dritten Angestellten und den vierten und den fünften, weil irgendwer muss das organisieren. Und dann hat man den Angestellten, der die Organisation der Angestellten übernimmt. Und völlig absurd, wo ich mir denke.
Also Expansion ist jetzt nicht das wichtigste Ziel sozusagen.
Das ist gar nicht bei mir in der Firma, sondern bei den Kunden. Kundenseitig, wo ich mir oft denke, eigentlich könnte es dir viel besser gehen, wenn du es dir leichter machen würdest.
Okay, so, jetzt.
Und ich glaube, das wäre der Luxus, ist jetzt nicht die noch eine Uhr und noch ein Auto, weil das haben die Kunden eh. Sondern der Luxus wäre, eigentlich mal zu sagen, okay, was brauche ich nicht? Und vielleicht
der buddhistische Zugang ein bisschen.
Ja, es ist, klingt komisch, ja.
Ja, allein hier zu leben in diesem Teil der Welt ist halt natürlich gewissermaßen privilegiert und ein Luxus. Und ich mache mir das aber im Rahmen von meiner Geschichte beim Fortgehen sehr viel Gedanken, weil eins muss ich zum Beispiel schon sagen, also wir reden total viel von Diversität und das ist auch gut und schauen wirklich, dass wir DJs buchen, die jetzt nicht ausschließlich männlich gelesen sind und mit Migrationshintergrund. Aber was wirklich fast nicht thematisiert ist, wir haben kaum Menschen, die aus der Lehre kommen zum Beispiel. Also unser Publikum ist studentisch, sind Leute, da mache ich mir sehr viel Gedanken, wie könnte man, weil die interessiert sich, also wenn ich jetzt sage, das klingt schon einmal despektierlich, das ist nicht so gemein, aber ich würde diese Zielgruppe gerne erschließen und mir denken, das ist eine Musik für jeden und da kann sich so viel bewegen und das wäre schöner wie bei anderen, wie zum Beispiel beim Fußball, wo alle zusammenkommen, wie ich die mehr daher bewegen könnte, aber es ist kein großes Interesse bis jetzt da gewesen. Wir machen heute ein paar Höhe. Was ist denn das teuerste Getränk, das du wirklich jemals bestellt hast? Ob wir schon bei Luxus sind, dann Real Talk, das absolut teuerste Ding, was du jemals geordert hast.
Ist mir richtig peinlich, aber ich war frisch getrennt.
Okay.
Und in Paris unterwegs. Ja,
da macht man so manches.
Ja. Und das war eine 5 Liter Imperial Rosé in einem Club im L'Arc in Paris.
Also Moët.
Nein, Imperial Champagner, okay. Der unten zu ist, weißt du, der, den der russische Zar getrunken hat.
Und Carlson, erzähl mal der Preis.
7 Kilo.
Oh. Ja, love hurts. In many ways.
Und bei dir?
Ja, da kann ich nicht mithalten.
Nein, Gott sei Dank, ich schäme mich wahnsinnig.
Aber ich habe eben eine Zeit lang gehabt, wo ich wirklich, das habe ich jetzt gerade, merkt man nicht an dem Quatsch, den ich gerade geredet habe. Jetzt wirklich, also will ich mich überhaupt nicht auskennen mit Champagner. Aber ich habe so Champagner halt irgendwie durchprobiert. Ich habe vor allem eben versucht, so es gibt ja wirklich tolle Champagner, die auch so mit 95, 96 Falstaff-Punkten und so weiter bewertet werden, so in der Preiskategorie 35 bis 50 Euro. Da habe ich ein bisschen rumgedacht, da die ersten Jahrgangs-Champagner, die schon so bei 100 Euro in der Flasche waren. Und ich habe mir eine Flasche Dom Perignon 2016 gekauft. Toll. Und die habe ich aber noch nicht geöffnet.
Aber gut gelagert?
Sie ist im Kühlschrank.
Na gut.
Ist das schlecht?
Ich kenne mich leider wirklich nicht gut aus.
Ich habe sie, das ist ja mein Punkt, ich spiele ein bisschen mit. Ich habe sie leider, das ist wahrscheinlich auch nicht ideal, auf Willhaben gekauft, aber ich habe sie bei jemandem geholt, der seine Adresse gegeben hat und der hat mir das aus dem Reihenhaus quasi verkauft. Jetzt glaube ich schon, dass der mich nicht über den Tisch ziehen würde. Und wahrscheinlich habe ich sie deshalb schon so lange herumliegen und nicht aufgemacht, weil ich Angst habe ein bisschen, dass sie nicht okay ist. Aber es ist halt ich hoffe, der Jahrgang stimmt, weil es ist ein 100-Punkte-Jahrgang, sonst ist es 2012, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ein 100-Punkte-Jahrgang, ich möchte einmal wissen, wie 100 Falstaff-Punkte schmeckt.
Aber ich finde es cool, und mein Zugang ist deswegen, das, was ich vorher gesagt habe, ich schäme mich wirklich darüber, oder dafür eigentlich, weil ich glaube, dass man ja wirklich um relativ wenig Geld gute Weine kriegt. Und
also es gibt tolle Weinkultur, mein vernünftiges. Ich meine, das ist noch immer viel Geld. Ja? Weil es gibt halt Leute natürlich, also wenn man irgendwie mit dem Kollektivvertrag Einzelhandel auskommen muss, dann ist auch eine 35-Euro-Flasche wirklich viel, schwer erschwingbar, das muss man auch sagen.
Aber ich finde, Weißweine um die 10 Euro im Handel sind eigentlich gut.
Ja, gibt es top. Also gerade aus Wien, also der gemischte Satz aus Wien und sogar unter 10,
genau. Toll. Und die Wiener Winzer machen wirklich tolle Sachen.
Wir machen heute ein paar Höhe. Das ist jetzt wirklich eine provokante Frage. Aha. Und das frage ich mich schon wirklich lange. Nämlich, wenn man, also ich weiß ja selber, ich habe Anzüge. Zu Hause natürlich hat jeder oder fast jeder. Aber ich führe sie nur so 2-3 Mal im Jahr aus. Und mir wurde gesagt, ich muss immer aufpassen, dass ich sie nicht dreckig mache, ja? Weil die kann man nur so 6-7 Mal reinigen. Und jetzt frage ich mich immer, wenn Leute so jeden Tag ihre Anzug und Hose anhaben, wie oft wird das denn gereinigt? Ist das immer astrein sauber?
Es kommt auf an, manchmal vom Würstelstand übersieht man den Senf noch. Das kann schon passieren. Aber nein, also grundsätzlich hänge ich ihn aus. Und natürlich, wenn also er schmutzig ist, lüften. Und wenn er schmutzig ist, trage ich in die Putzerei. Beziehungsweise halt am Ende der Saison, dass der Winteranzug dann im Plastik dann während des Sommers im Kasten hängt. Aber also es ist von irgendwie Qualitätsverlust durchs Waschen habe ich noch nie gemerkt. Bei der Hose ist es eher mein Tipp, dass man sich, wenn man sich einen Anzug kauft oder machen lässt, 2 Hosen machen lässt. Bei mir ist jetzt von eigentlich meinem Lieblingsanzug die Hose durchgerissen und der Gaugusch, das Geschäft beim Sacher, das Jungmann und Neffen, hat diesen Stoff nicht mehr. Und jetzt kann ich das Sakko noch als Bläser tragen oder so, aber die Hose ist, ja, die habe ich 5-mal flicken lassen und ich habe bei mir einen sehr netten syrischen Schneider in der Ziegelgasse irgendwann gesagt, geht nicht mehr.
Okay.
Also,
tragen. Aber also es geht öfter als die 6-7-mal zu waschen.
Ja.
Ich habe gehört, die fangen dann zum Glänzen an und deshalb geht das nicht. Aber ist das wahrscheinlich ein bestimmtes Material? Oder
so? Also ich würde es mir jetzt auch nicht zutrauen, den Anzug jetzt bei mir selber zu waschen. Also die Hose vielleicht schon.
Genau, aber mir wurde gesagt, ich kann sie nicht öfter 6-7-mal in die Putzerei geben.
Nein.
Also vielleicht halt auch einfach die Qualität dann des Grundprodukts.
Ich glaube auch hier ist es wieder so, also ich weiß von Anzügen, die ich mein Bruder von einem Onkel bekommen hat, das waren alte Tweed-Anzüge, die sind 60 Jahre alt, die war es noch immer.
Na, es gibt ja Kleidungsstücke, die nie gewaschen werden, wie zum Beispiel so Krauchleder und so weiter.
Genau, das sowieso.
Da tue ich mir echt schwer, auch nur wirklich vorbeizugehen an Leuten, weil wenn man jetzt im Bierzelt ist im Sommer, da schwitzt man die ganze Zeit richtig rein.
Ja. Ja,
dann gibt es ja so auch die Kultur, wo die Leute gar nicht mehr aufstehen, um aufs Klo zu gehen, sondern unter den Tisch. Ja, und dann denke ich mir, was da alles drinnen kreucht und fleucht, das... Ah,
und die werden auch vererbt.
Man sieht es da teilweise schon. Alle Farben des Regenbogens, aber ja. Nicht in der guten Art und Weise.
Das Barhandles.
Oh. Wir machen heute ein paar Höhe. Ein sehr, sehr schräges Erlebnis war, wie jemand auf einer Dating-Plattform mir angeboten hat, dass er gerne mit mir sich treffen würde, mit mir gern Verkehr hätte und dabei würde er gerne Insekten zerquetschen mit den Füßen. Also das wäre dann so der Fetisch und ich habe mich dagegen entschieden, also nur als Disclaimer sozusagen, okay. Aber ich muss sagen, das ist hängen geblieben, also
ja.
Man sieht ja viel im Nachtgeschäft, aber an das werde ich glaube ich immer erinnern, also weil ich frage, auch logistisch ist das ja schon lustig, ich wüsste jetzt gar nicht so spontan, wo ich jetzt zum Beispiel Insekten hole, aber wahrscheinlich ist das gar nicht so schwer, ne? Und jagen gehen halt ein bisschen oder so.
Aber ich finde das wirklich gut, passt jetzt nicht zu dem Thema, aber ich hatte eine, also schon, aber eine sehr mittlerweile gute Bekannte von mir ist so bei großen Discos an der Côte d'Azur, weiß nicht, Gatekeeperin, Platzeinweiserin oder so. Ja. Eine irrsinnig Liebe, aber natürlich nach außen hin auch glaubt man, was die alles macht und tut und wie sie angezogen ist und so weiter. Aber ich war mit ihr Mittagessen und mit einem Freund von mir und der Freund von mir ist sehr, oder war vor allem in Berlin sehr freizügig unterwegs, ist verheiratet, aber trotz alledem. Und dann ging es darum, wer was für einen Fetisch hat. Und ich habe irgendwie gesagt, was ich halt irgendwie gerne habe. Und die beiden so, das ist kein Fetisch. Das Ganze mal. Und ich so, na gut, das, nein, ist alles kein Fetisch. Du musst doch einen Fetisch haben. Also gut, jetzt weiß ich, auf Insekten herumtrampeln währenddessen, das ist ein Fetisch.
Nein, aber man muss dazu sagen, dass, also abgesehen davon, dass mir die Insekten ein bisschen leid tun,
ja.
Aber ja, ist auch vielleicht auch lächerlich ein bisschen jetzt von mir, aber ich möchte das natürlich nicht bewerten, ja, sondern jeder darf seine oder ihre Sexualität so ausleben, wie er sie möchte, solange man dabei, also Vertragsfähigkeit der Partner vorausgesetzt und das ist halt vielleicht keine Tiere, also zumindest keine Säugetiere, sage ich jetzt einmal, sind oder so. Also bei Insekten weiß ich nicht. Also ich möchte hier ganz einfach niemanden diskriminieren.
Nein.
Das ist mal wichtig.
Aber die Vorstellung ist schon
aber lustiger. Ich glaube, das ist übrigens lustig. Ich habe diese Diskussion mit meinem Podcast-Partner tatsächlich oft, weil der ja der Meinung ist, dass so ein bisschen Fetisch, eben so kleine Sachen,
ja.
So weiß ich nicht, ich weiß, Schuhe, Socken, ein bisschen was, ja, ein bisschen rote Schuhe, Lederdress, also so ein bisschen halt ab und zu schon Fetisch ist. Ich bin ja auch jemand, dass ich bin selber kein Fetischist, ich oute mich, dass ich keiner bin, aber ich kenne sehr viele Fetischisten und die haben da schon einen strengeren Zugang. Also da muss man schon ein bisschen was leisten für Fetische.
Aber ist ein Fetisch auch,
so wie deine Freunde quasi gesagt haben. Da muss man halt schon zum Beispiel regelmäßig wirklich Latex investieren und die verschiedenen Texturen kennen und auch wirklich in den verschiedenen Orten verkehren.
Na, deren Definition war quasi, Fetisch ist es erst dann, wenn du es ohne dem nicht mehr kannst.
Das sehe ich. Eigentlich auch so, vor allem, weil ich da einige, also ich habe mich damit beschäftigt und es gibt, glaube ich, viele Forscherinnen in dem Bereich und Forscher, die das auch so sehen würden. Ja.
Also wenn du jetzt einmal gerne rote Schuhe hast, dann ist das genau kein Fetisch, sondern das ist halt was Erotisches. Oder genau.
Wobei, wenn du jetzt dir die Freiheit nehmen würdest, zu sagen, ich möchte ab und zu ein bisschen Fetisch machen, dann würde ich dir die auch nicht nehmen wollen. Aber wahrscheinlich die echten Fetischisten würden dann schon so sagen, wie die echten Fußballfans. Ja.
Ja.
Du bist so ein Wochenendfußballfan. Ja. Oder so. Wir machen heute ein paar Höhe.
Der echte Wiener?
Ja, der Mundl. Der nämlich gar kein, also der Schauspieler war ja kein Österreicher, das ist das Ärgste, kein Wiener. Also für mich gibt es tausende Arten von echten Wienern. Ja? Also, und eine Person kann schon mehr echte Wiener sein. Den Falco bei Nacht, der war ganz anders als der Falco untertags. Ja. Und vor allem gibt es auch echte Wienerinnen und alles dazwischen und außerhalb. Unsere Drag Queens sind für mich echte Wienerinnen. Es gab hier einen Podcast vor kurzem, weißt du, ob du sie gesehen hast, von derselben Serie, wo wir sind bei Höhe mit der Metamorkid.
Ja.
Also die ist Wien, Wien ist as Wien can be oder Vienna as Vienna can be und die hat das Drag Race Deutschland gewonnen, eine Megasendung als authentische, also wenn man mit der spricht, das ist eine Wienerin, das ist die Wienerin, aber genauso die Trafikantin am Eck, genauso auch jemand, der einen geil gehenden Dönerstand hat am Räumerplatz, wo die Leute Schlange stehen, das kann, das ist genauso ein echter Wiener, also es gibt tausende Arten, echter zu Wiener sein, solange man sich hier verwirklicht, miteinander lebt, freundlich ist, sich gern hat, finde ich das voll alles dabei.
Kann ich so nur unterschreiben. Wer sagt, Räumerplatz, Tichy, man muss auch ein bisschen Werbung machen, guter Kunde von uns, wir dürfen jedes Jahr seine Schalen aufarbeiten.
Ah.
Super cooler, lässiger Typ, hat mir auch erzählt, er hätte Angebote gehabt, in die Innenstadt zu gehen. Also ich dachte, nein, das
Tichy ist im Räumerplatz. Ne? Ja. Da kriege ich, das ist tatsächlich echt der Silber, das wissen es die Leute.
Nein, nicht, es ist versilbert, okay. Aber schwer versilbert.
Okay.
Und er legt darauf Wert, auf die Qualität, weil es zum Produkt passt.
Habe ich nicht gewusst.
70 Mitarbeiter im Sommer, ich meine, wahnsinnig toll. Ja.
Ja, so ein Marillenknödel, ne?
Herrlich, oder? Das ist Wien.
Ich finde, alle, die uns jetzt zugehört haben, sollten diesen Podcast abonnieren. Bei Höhe Podcast ist Leiwand, bei Höhe Podcast ist Wien und da kommen Leute zusammen. Und ich finde, jetzt wäre der richtige Moment, diesen Knopf zu drücken.
Und bei Höhe zu abonnieren.
So ist es.
Flieger los.
Stimmst du dazu? Haben wir da Konsens?
Definitiv. Da haben wir keinen bei Höhe. Und mir wird es wahnsinnig Spaß machen, wenn du mich besuchen kommst und wir mir in der Werkstatt zumindest mit Hämmern und anderen Gegenständen noch ein paar Höhe machen.
Ja, ich bringe einen mittelpreisigen Champagner mit. Darf man in der Werkstatt was trinken oder ist das streng verboten? Okay, das geht ins Gesicht.
Nein, die Mitarbeiter dürfen nicht, aber wir dürfen schon. Sonst haben wir ein paar Höhe im Magistrat.
So ein paar Höhe.